ARD.
Schwarzer dagegen brachte ihr das ständige Opfer, dass er im Dorfe blieb. Boten des Vaters, die ihn öfters abzuholen kamen, fertigte er so empört ab, als sei schon die kurze, von ihnen verursachte Erinnerung an das Schloss und an seine Sohnespflicht eine empfindliche, nicht zu ersetzende Störung seines Glückes. Und doch hatte er eigentlich reichlich freie Zeit, denn Gisa zeigte sich ihm im Allgemeinen nur während der Unterrichtsstunden und beim Hefte korrigieren, dies freilich nicht aus Berechnung, sondern weil sie die Bequemlichkeit und deshalb das Alleinsein über alles liebte und wahrscheinlich am glücklichsten war, wenn sie sich zu Hause in völliger Freiheit auf dem Kanapee ausstrecken konnte, neben sich die Katze, die nicht störte, weil sie sich ja kaum mehr bewegen konnte. So trieb sich Schwarzer einen großen Teil des Tages beschäftigungslos herum. Aber auch das war ihm lieb, denn immer hatte er dabei die Möglichkeit, die er auch sehr oft ausnützte, in die Löwengasse zu gehen, wo Gisa wohnte, zu ihrem Dachzimmerchen hinaufzusteigen, an der immer versperrten Tür zu horchen und dann eiligst wieder wegzugehen, nachdem er im Zimmer ausnahmslos die vollkommenste, unbegreiflichste Stille festgestellt hatte. Immerhin zeigten sich doch auch bei ihm die Folgen dieser Lebensweise manchmal, aber niemals in Gisas Gegenwart, in lächerlichen Ausbrüchen auf Augenblicke wiedererwachten amtlichen Hochmuts, der freilich gerade zu seiner gegenwärtigen Stellung schlecht genug passte. Es ging dann allerdings meistens nicht sehr gut aus, wie es ja auch K. erlebt hatte. Erstaunlich war nur, dass man wenigstens im Brückenhof doch mit einer gewissen Achtung von Schwarzer sprach, selbst wenn es sich um mehr lächerliche als achtungswerte Dinge handelte. Auch Gisa war in dieser Achtung mit eingeschlossen. Es war aber dennoch unrichtig, wenn Schwarzer als Hilfslehrer K. außerordentlich überlegen zu sein glaubte. Diese Überlegenheit war nicht vorhanden. Ein Schuldiener ist für die Lehrerschaft und gar für einen Lehrer von Schwarzers Art eine sehr wichtige Person, die man nicht ungestraft missachten darf und der man die Missachtung, wenn man aus Standesinteressen auf sie nicht verzichten kann, zumindest mit entsprechender Gegengabe erträglich machen muss. K. wollte bei Gelegenheit daran denken. Auch war Schwarzer bei ihm noch vom ersten Abend her in Schuld, die dadurch nicht kleiner geworden war, dass die nächsten Tage dem Empfang Schwarzers eigentlich recht gegeben hatten. Denn es war dabei nicht zu vergessen, dass der Empfang vielleicht allem Folgenden die Richtung gegeben hatte. Durch Schwarzer war ganz unsinnigerweise gleich in der ersten Stunde die volle Aufmerksamkeit der Behörden auf K. gelenkt worden, als er noch völlig fremd im Dorf, ohne Bekannte, ohne Zuflucht, übermüdet vom Marsch, ganz hilflos, wie er dort auf dem Strohsack lag, jedem behördlichen Zugriff ausgeliefert war. Nur eine Nacht später hätte schon alles anders, ruhig, halb im Verborgenen verlaufen können. Jedenfalls hätte niemand etwas von ihm gewusst, keinen Verdacht gehabt, zumindest nicht gezögert, ihn als Wanderburschen einen Tag bei sich zu lassen. Man hätte seine Brauchbarkeit und Zuverlässigkeit gesehen, es hätte sich in der Nachbarschaft herumgesprochen, wahrscheinlich hätte er bald als Knecht irgendwo ein Unterkommen gefunden. Natürlich, der Behörde wäre es nicht entgangen, aber es war ein wesentlicher Unterschied, ob mitten in der Nacht seinetwegen die Zentralkanzlei oder wer sonst beim Telefon gewesen war, aufgerüttelt wurde, eine augenblickliche Entscheidung eingefordert wurde, in scheinbarer Demut, aber doch mit lästiger Unerbittlichkeit eingefordert wurde, überdies von dem oben wahrscheinlich missliebigen Schwarzer? Oder ob statt alles dessen K. am nächsten Tag in den Amtsstunden beim Gemeindevorsteher anklopfte und, wie es sich gehörte, sich als fremder Wanderbursch meldete, der bei einem bestimmten Gemeindemitglied schon eine Schlafstelle hat und wahrscheinlich morgen wieder weiterziehen wird. Es wäre denn, dass der ganz unwahrscheinliche Fall eintritt und er hier Arbeit findet, nur für ein paar Tage natürlich, denn länger will er keinesfalls bleiben. So oder ähnlich wäre es ohne Schwarzer geworden. Die Behörde hätte sich auch weiter mit der Angelegenheit beschäftigt, aber ruhig, im Amtswege, ungestört von der ihr wahrscheinlich besonders verhassten Ungeduld der Partei. Nun war ja K. an dem allen unschuldig. Die Schuld traf Schwarzer. Aber Schwarzer war der Sohn eines Kastellans, und äußerlich hatte er sich ja korrekt verhalten. Man konnte es also nur K. vergelten lassen. Und der lächerliche Anlass alles dessen? Vielleicht eine ungnädige Laune Gisas an jenem Tag, wegen der Schwarzer schlaflos in der Nacht herumgestrichen war, um sich dann an K. für sein Leid zu entschädigen. Man konnte freilich von anderer Seite her auch sagen, dass K. diesem Verhalten Schwarzers sehr viel verdanke. Nur dadurch war etwas möglich geworden, was K. allein niemals erreicht, nie zu erreichen gewagt hätte und was auch ihrerseits die Behörde kaum je zugegeben hätte, dass er nämlich von allem Anfang an ohne Winkelzüge, offen, Aug in Aug, der Behörde entgegentrat, soweit dies bei ihr überhaupt möglich war. Aber das war ein schlimmes Geschenk. Es ersparte zwar K. viel Lüge und Heimlichtuerei, aber es machte ihn auch fast wehrlos, benachteiligte ihn jedenfalls im Kampf und hätte ihn im Hinblick darauf verzweifelt machen können, wenn er sich nicht hätte sagen müssen, dass der Machtunterschied zwischen der Behörde und ihm so ungeheuerlich war, dass alle Lüge und List, deren er fähig gewesen wäre, den Unterschied nicht wesentlich zu seinen Gunsten hätte herabdrücken können. Doch war dies nur ein Gedanke, mit dem K. sich selbst tröstete. Schwarzer blieb trotzdem in seiner Schuld. Hatte er K. damals geschadet, vielleicht konnte er nächstens helfen. K. würde auch weiterhin Hilfe im Allergeringsten, in den allerersten Vorbedingungen nötig haben, so schien ja zum Beispiel auch Barnabas wieder zu versagen. Friedas wegen hatte K. den ganzen Tag gezögert, in des Barnabas Wohnung nachfragen zu gehen. Um ihn nicht vor Frieda empfangen zu müssen, hatte er jetzt draußen gearbeitet und war nach der Arbeit noch hier geblieben in Erwartung des Barnabas. Aber Barnabas kam nicht. Nun blieb nichts anderes übrig, als zu den Schwestern zu gehen. Nur für ein kleines Weilchen, nur von der Schwelle aus wollte er fragen. Bald würde er wieder zurück sein. Und er rammte die Schaufel in den Schnee ein und lief. Atemlos kam er beim Haus des Barnabas an, riss nach kurzem Klopfen die Tür auf und fragte, ohne darauf zu achten, wie es in der Stube aussah, »Ist Barnabas noch immer nicht gekommen?« Erst jetzt bemerkte er, dass Olga nicht da war. Die beiden Alten wieder bei dem weit entfernten Tisch in einem Dämmerzustande saßen, sich noch nicht klar gemacht hatten, was bei der Tür geschehen war, und erst langsam die Gesichter hinwendeten, und dass schließlich Amalia unter Decken auf der Ofenbank lag und im ersten Schrecken über K.s Erscheinen aufgefahren war und die Hand an die Stirn hielt, um sich zu fassen. Wäre Olga hier gewesen, hätte sie gleich geantwortet, und K. hätte wieder fortgehen können. So musste er wenigstens die paar Schritte zu Amalia machen, ihr die Hand reichen, die sie schweigend drückte, und sie bitten, die aufgescheuchten Eltern vor irgendwelchen Wanderungen abzuhalten, was sie auch mit ein paar Worten tat. K. erfuhr, dass Olga im Hof Holz hackte, Amalia erschöpft, sie nannte keinen Grund, vor kurzem sich hatte niederlegen müssen und Barnabas zwar noch nicht gekommen war, aber sehr bald kommen musste, denn über Nacht blieb er nie im Schloss. K. dankte für die Auskunft, er konnte nun wieder gehen, Amalia aber fragte, ob er nicht noch auf Olga warten wollte, aber er hatte leider keine Zeit mehr. Dann fragte Amalia, ob er denn schon heute mit Olga gesprochen habe. Er verneinte es erstaunt und fragte, ob ihm Olga etwas Besonderes mitteilen wollte. Amalia verzog wie in leichtem Ärger den Mund, nickte K. schweigend zu, es war deutlich eine Verabschiedung, und legte sich wieder zurück. Aus der Ruhelage musterte sie ihn, so als wundere sie sich, dass er noch da sei. Ihr Blick war kalt, klar, unbeweglich wie immer. Er war nicht geradezu auf das gerichtet, was sie beobachtete, sondern ging, das war störend, ein wenig, kaum merklich, aber zweifellos daran vorbei. Es schien nicht Schwäche zu sein, nicht Verlegenheit, nicht Unehrlichkeit, die das verursachte, sondern ein fortwährendes, jedem anderen Gefühl überlegenes Verlangen nach Einsamkeit, das vielleicht ihr selbst nur auf diese Weise zu Bewusstsein kam. K. glaubte sich zu erinnern, dass dieser Blick schon am ersten Abend ihn beschäftigt hatte, ja, dass wahrscheinlich der ganze hässliche Eindruck, den diese Familie gleich auf ihn gemacht hatte, auf diesen Blick zurückging, der für sich selbst nicht hässlich war, sondern stolz und in seiner Verschlossenheit aufrichtig. »Du bist immer so traurig, Amalia«, sagte K. »Quält dich etwas? Kannst du es nicht sagen? Ich habe ein Landmädchen wie dich noch nicht gesehen. Erst heute, erst jetzt, ist es mir eigentlich aufgefallen. Stammst du hier aus dem Dorf? Bist du hier geboren?« Amalia bejahte es, so als habe K. nur die letzte Frage gestellt. Dann sagte sie, »Du wirst also doch auf Olga warten?« »Ich weiß nicht, warum du immerfort das Gleiche fragst«, sagte K. »Ich kann nicht länger bleiben, weil zu Hause meine Braut wartet.« Amalia stützte sich auf den Ellbogen. Sie wusste von keiner Braut. K. nannte den Namen. Amalia kannte sie nicht. Sie fragte, ob Olga von der Verlobung wisse. K. glaubte es wohl. Olga habe ihn ja mit Frieda gesehen. Auch verbreiten sich im Dorf solche Nachrichten schnell. Amalia versicherte ihm aber, dass Olga es nicht wisse und dass es sie sehr unglücklich machen werde, denn sie scheine K. zu lieben. Offen habe sie davon nicht gesprochen, denn sie sei sehr zurückhaltend, aber Liebe verrate sich ja unwillkürlich. K. war überzeugt, dass sich Amalia irre. Amalia lächelte, und dieses Lächeln, obwohl es traurig war, erhellte das düster zusammengezogene Gesicht, machte die Stummheit sprechend, machte die Fremdheit vertraut, war die Preisgabe eines Geheimnisses, die Preisgabe eines bisher gehüteten Besitzes, der zwar wieder zurückgenommen werden konnte, aber niemals mehr ganz. Amalia sagte, sie irre sich gewiss nicht. Ja, sie wisse noch mehr, sie wisse, dass auch K. Zuneigung zu Olga habe und dass seine Besuche, die irgendwelche Botschaften des Barnabas zum Vorwand haben, in Wirklichkeit nur Olga gelten. Jetzt aber, da Amalia von allem wisse, müsse er es nicht mehr so streng nehmen und dürfe öfters kommen. Nur dieses habe sie ihm sagen wollen. K. schüttelte den Kopf und erinnerte an seine Verlobung. Amalia schien nicht viele Gedanken an diese Verlobung zu verschwenden. Der unmittelbare Eindruck K.s, der doch allein vor ihr stand, war für sie entscheidend. Sie fragte nur, wann denn K. jenes Mädchen kennengelernt habe. Er sei doch erst wenige Tage im Dorf. K. erzählte von dem Abend im Herrenhof, worauf Amalia nur kurz sagte, sie sei sehr dagegen gewesen, dass man ihn in den Herrenhof führte. Sie rief dafür auch Olga als Zeugin an, die mit einem Arm voll Holz eben hereinkam, frisch und gebeizt von der kalten Luft, lebhaft und kräftig, wie verwandelt durch die Arbeit gegenüber ihrem sonstigen schweren Dastehen im Zimmer. Sie warf das Holz hin, begrüßte unbefangen K. und fragte gleich nach Frieda. K. verständigte sich durch einen Blick mit Amalia, aber sie schien sich nicht für widerlegt zu halten. Ein wenig gereizt dadurch, erzählte K. ausführlicher, als er es sonst getan hätte, von Frieda, beschrieb, unter wie schwierigen Verhältnissen sie in der Schule immerhin eine Art Haushalt führte, und vergaß sich in der Eile des Erzählens, er wollte ja gleich nach Hause gehen, derart, dass er in der Form eines Abschieds die Schwestern einlud, ihn einmal zu besuchen. Jetzt allerdings erschrak er und stockte, während Amalia sofort, ohne ihm noch zu einem Worte Zeit zu lassen, die Einladung anzunehmen, erklärte. Nun musste sich auch Olga anschließen und tat es. K. aber, immerfort von Gedanken an die Notwendigkeit eiligen Abschieds bedrängt und sich unruhig fühlend unter Amalias Blick, zögerte nicht, ohne weitere Verbrämung einzugestehen, dass die Einladung gänzlich unüberlegt und nur von seinem persönlichen Gefühl eingegeben gewesen sei, dass er sie aber leider nicht aufrechterhalten könne, da eine große, ihm allerdings ganz unverständliche Feindschaft zwischen Frieda und dem Barnabasschen Hause bestehe. »Es ist keine Feindschaft«, sagte Amalia, stand von der Bank auf und warf die Decke hinter sich. »Ein so großes Ding ist es nicht. Es ist bloß ein Nachbeten der allgemeinen Meinung. Und nun geh, geh zu deiner Braut. Ich sehe, wie du eilst. Fürchte auch nicht, dass wir kommen. Ich sagte es gleich anfangs nur im Scherz, aus Bosheit. Du aber kannst öfters zu uns kommen. Dafür ist wohl kein Hindernis. Du kannst ja immer die Barnabasschen Botschaften vorschützen. Ich erleichtere es dir noch dadurch, dass ich sagte, dass Barnabas, auch wenn er eine Botschaft vom Schloss für dich bringt, nicht wieder bis in die Schule gehen kann, um sie dir zu melden. Er kann nicht so viel herumlaufen, der arme Junge. Er verzehrt sich im Dienst. Du wirst selbst kommen müssen, dir die Nachricht zu holen.« K. hatte Amalia so viel im Zusammenhang noch nicht sagen hören. Es klang auch anders als sonst ihre Rede. Eine Art Hoheit war darin, die nicht nur K. fühlte, sondern offenbar auch Olga, die doch an sie gewöhnte Schwester. Sie stand ein wenig abseits, die Hände im Schoß, nun wieder in ihrer gewöhnlichen, breitbeinigen, ein wenig gebeugten Haltung. Die Augen hatte sie auf Amalia gerichtet, während diese nur K. ansah. »Es ist ein Irrtum«, sagte K., »ein großer Irrtum, wenn du glaubst, dass es mir mit dem Warten auf Barnabas nicht ernst ist. Meine Angelegenheiten mit den Behörden in Ordnung zu bringen, ist mein höchster, eigentlich mein einziger Wunsch. Und Barnabas soll mir dazu verhelfen. Viel von meiner Hoffnung liegt auf ihm. Er hat mich zwar schon einmal sehr enttäuscht, aber das war mehr meine eigene Schuld als seine. Es geschah in der Verwirrung der ersten Stunden. Ich glaubte damals, alles durch einen kleinen Abendspaziergang erreichen zu können. Und dass sich das Unmögliche als unmöglich gezeigt hat, habe ich ihm dann nachgetragen. Selbst im Urteil über eure Familie, über euch hat es mich beeinflusst. Das ist vorüber. Ich glaube, euch jetzt besser zu verstehen. Ihr seid sogar...« K. suchte das richtige Wort, fand es nicht gleich und begnügte sich mit einem beiläufigen: »Ihr seid vielleicht gutmütiger als irgendjemand sonst von den Dorfleuten, soweit ich sie bisher kenne.« »Aber nun, Amalia, beirrst du mich wieder dadurch, dass du, wenn schon nicht den Dienst deines Bruders, so doch die Bedeutung, die er für mich hat, herabsetztest. Vielleicht bist du in die Angelegenheiten des Barnabas nicht eingeweiht, dann ist es gut, und ich will die Sache auf sich beruhen lassen. Vielleicht aber bist du eingeweiht, und ich habe eher diesen Eindruck, dann ist es schlimm. Denn das würde bedeuten, dass mich dein Bruder täuscht.« »Sei ruhig«, sagte Amalia. »Ich bin nicht eingeweiht. Nichts könnte mich dazu bewegen, mich einweihen zu lassen. Nichts könnte mich dazu bewegen. Nicht einmal die Rücksicht auf dich, für den ich doch manches täte. Denn, wie du sagtest, gutmütig sind wir. Aber die Angelegenheiten meines Bruders gehören ihm an. Ich weiß nichts von ihnen als das, was ich gegen meinen Willen zufällig hier und da davon höre. Dagegen kann dir Olga volle Auskunft geben, denn sie ist deine Vertraute.« Und Amalia ging fort. Zuerst zu den Eltern, mit denen sie flüsterte, dann in die Küche. Sie war ohne Abschied von K. fortgegangen, so als wisse sie, er werde noch lange bleiben und es sei kein Abschied nötig. Das 15. Kapitel. K. blieb mit etwas erstauntem Gesicht zurück. Olga lachte über ihn, zog ihn zur Ofenbank. Sie schien wirklich glücklich zu sein darüber, dass sie jetzt mit ihm allein hier sitzen konnte. Aber es war ein friedliches Glück. Von Eifersucht war es gewiss nicht getrübt. Und gerade dieses Fernsein von Eifersucht und daher auch von jeglicher Strenge tat K. wohl. Gern sah er in diese blauen, nicht lockenden, nicht herrschen, sondern schüchtern ruhenden, schüchtern standhaltenden Augen. Es war, als hätten ihn für alles dieses hier die Warnungen Friedas und der Wirte nicht empfänglicher, aber aufmerksamer und findiger gemacht. Und er lachte mit Olga, Als diese sich wunderte, warum er gerade Amalia gutmütig genannt habe, Amalia sei mancherlei, nur gutmütig sei sie eigentlich nicht. Worauf K. erklärte, das Lob habe natürlich ihr, Olga, gegolten, aber Amalia sei so herrisch, dass sie sich nicht nur alles aneigne, was in ihrer Gegenwart gesprochen werde, sondern dass man ihr auch freiwillig alles zuteile. »Das ist wahr«, sagte Olga ernster werdend, »wahrer, als du glaubst. Amalia ist jünger als ich, jünger auch als Barnabas, aber sie ist es, die in der Familie entscheidet, im Guten und im Bösen. Freilich, sie trägt es auch mehr als alle, das Gute wie das Böse.« K. hielt das für übertrieben. Eben hatte doch Amalia gesagt, dass sie sich zum Beispiel um des Bruders Angelegenheiten nicht kümmere, Olga dagegen alles darüber wisse. »Wie soll ich es erklären?« sagte Olga. »Amalia kümmert sich weder um Barnabas noch um mich. Sie kümmert sich eigentlich um niemanden, außer um die Eltern. Sie pflegt sie bei Tag und Nacht. Jetzt hat sie wieder nach ihren Wünschen gefragt und ist in die Küche für sie kochen gegangen, hat sich ihretwegen überwunden, aufzustehen, denn sie ist schon seit Mittag krank und lag hier auf der Bank. Aber obwohl sie sich nicht um uns kümmert, sind wir von ihr abhängig, so wie wenn sie die Älteste wäre. Und wenn sie uns in unseren Dingen riete, würden wir ihr gewiss folgen. Aber sie tut es nicht. Wir sind ihr fremd. Du hast doch viel Menschenerfahrung. Du kommst aus der Fremde. Scheint sie dir nicht auch besonders klug?« »Besonders unglücklich, scheint sie mir«, sagte K. »Aber wie stimmt es mit eurem Respekt vor ihr überein, dass zum Beispiel Barnabas diese Botendienste tut, die Amalia missbilligt, vielleicht sogar missachtet?« »Wenn er wüsste, was er sonst tun sollte, er würde den Botendienst, der ihn gar nicht befriedigt, sofort verlassen.« »Ist er denn nicht ausgelernter Schuster?« fragte K. »Gewiss«, sagte Olga. »Er arbeitet ja auch nebenbei für Brunswick und hätte, wenn er wollte, Tag und Nacht Arbeit und reichlichen Verdienst.« »Nun also«, sagte K., »dann hätte er doch einen Ersatz für den Botendienst.« »Für den Botendienst?« fragte Olga erstaunt. »Hat er ihn denn des Verdienstes halber übernommen?« »Mag sein«, sagte K., »aber du erwähntest doch, dass er ihn nicht befriedigt.« »Er befriedigt ihn nicht, und aus verschiedenen Gründen«, sagte Olga, »aber es ist doch Schlossdienst, immerhin eine Art Schlossdienst. So sollte man wenigstens glauben.« »Wie?« sagte K. »Sogar darin seid ihr im Zweifel?« »Nun«, sagte Olga, »eigentlich nicht. Barnabas geht in die Kanzleien, verkehrt mit den Dienern wie ihresgleichen, sieht von der Ferne auch einzelne Beamte, bekommt verhältnismäßig wichtige Briefe, ja sogar mündlich auszurichtende Botschaften anvertraut, das ist doch recht viel. Und wir können stolz darauf sein, wie viel er in so jungen Jahren schon erreicht hat.« K. nickte. An die Heimkehr dachte er jetzt nicht. »Er hat auch eine eigene Livree«, fragte er. »Du meinst die Jacke?« sagte Olga. »Nein, die hat ihm Amalia gemacht, noch ehe er Bote war. Aber du näherst dich dem wunden Punkt. Er hätte schon längst nicht eine Livree, die es im Schloss nicht gibt, aber einen Anzug vom Amt bekommen sollen. Es ist ihm auch zugesichert worden. Aber in dieser Hinsicht ist man im Schloss sehr langsam. Und das Schlimme ist, dass man niemals weiß, was diese Langsamkeit bedeutet. Sie kann bedeuten, dass die Sache im Amtsgang ist. Sie kann aber auch bedeuten, dass der Amtsgang noch gar nicht begonnen hat. Dass man also zum Beispiel Barnabas immer noch erst erproben will. Sie kann aber schließlich auch bedeuten, dass der Amtsgang schon beendet ist, man aus irgendwelchen Gründen die Zusicherung zurückgezogen hat und Barnabas den Anzug niemals bekommt. Genaueres kann man darüber nicht erfahren, oder erst nach langer Zeit. Es ist hier die Redensart, vielleicht kennst du sie, amtliche Entscheidungen sind scheu wie junge Mädchen.« »Das ist eine gute Beobachtung«, sagte K. Er nahm es noch ernster als Olga. »Eine gute Beobachtung. Die Entscheidungen mögen noch andere Eigenschaften mit Mädchen gemeinsam haben.« »Vielleicht«, sagte Olga. »Ich weiß freilich nicht, wie du es meinst. Vielleicht meinst du es gar lobend. Aber was das Amtskleid betrifft, so ist dies eben eine der Sorgen des Barnabas. Und da wir die Sorgen gemeinsam haben, auch meine. Warum bekommt er kein Amtskleid? Fragen wir uns vergebens. Nun ist aber diese ganze Sache nicht so einfach. Die Beamten zum Beispiel scheinen überhaupt kein Amtskleid zu haben. So viel wir hier wissen und so viel Barnabas erzählt, gehen die Beamten in gewöhnlichen, allerdings schönen Kleidern herum. Übrigens hast du ja Klamm gesehen. Nun, ein Beamter? Auch ein Beamter niedrigster Kategorie ist natürlich Barnabas nicht und versteigt sich nicht dazu, es sein zu wollen. Aber auch höhere Diener, die man hier im Dorf freilich überhaupt nicht zu sehen bekommt, haben nach des Barnabas Bericht keine Amtsanzüge. Das ist ein gewisser Trost, könnte man von vornherein meinen, aber er ist trügerisch. Denn ist Barnabas ein höherer Diener? Nein, wenn man ihm noch so sehr geneigt ist. Das kann man nicht sagen, ein höherer Diener ist er nicht. Schon, dass er ins Dorf kommt, ja sogar hier wohnt, ist ein Gegenbeweis. Die höheren Diener sind noch zurückhaltender als die Beamten, vielleicht mit Recht. Vielleicht sind sie sogar höher als manche Beamte. Einiges spricht dafür. Sie arbeiten weniger, und es soll nach Barnabas ein wunderbarer Anblick sein, diese auserlesen, großen, starken Männer langsam durch die Korridore gehen zu sehen. Barnabas schleicht an ihnen immer herum. Kurz, es kann keine Rede davon sein, dass Barnabas ein höherer Diener ist. Also könnte er einer der niedrigen Dienerschaft sein, aber diese haben eben Amtsanzüge, wenigstens soweit sie ins Dorf hinunterkommen. Es ist keine eigentliche Livree, es gibt auch viele Verschiedenheiten, aber immerhin erkennt man sofort an den Kleidern den Diener aus dem Schloss. Du hast ja solche Leute im Herrenhof gesehen. Das Auffallendste an den Kleidern ist, dass sie meistens eng anliegen. Ein Bauer oder ein Handwerker könnte ein solches Kleid nicht gebrauchen. Nun, dieses Kleid hat also Barnabas nicht. Das ist nicht nur etwa beschämend oder entwürdigend, das könnte man ertragen, aber es lässt, besonders in trüben Stunden und manchmal, nicht zu selten haben wir solche, Barnabas und ich, an allem zweifeln. Ist es überhaupt Schlossdienst, was Barnabas tut, fragen wir dann? Gewiss, er geht in die Kanzleien, aber sind die Kanzleien das eigentliche Schloss? Und selbst wenn Kanzleien zum Schloss gehören, sind es die Kanzleien, welche Barnabas betreten darf? Er kommt in Kanzleien, aber es ist doch nur ein Teil aller. Dann sind Barrieren und hinter ihnen sind noch andere Kanzleien. Man verbietet ihm nicht gerade weiterzugehen, aber er kann doch nicht weitergehen, wenn er seine Vorgesetzten schon gefunden hat, sie ihn abgefertigt haben und wegschicken. Man ist dort überdies immer beobachtet. Wenigstens glaubt man es. Und selbst wenn er weiterginge, was würde es helfen, wenn er dort keine amtliche Arbeit hat und ein Eindringling wäre? Diese Barrieren darfst du dir auch nicht als eine bestimmte Grenze vorstellen. Darauf macht mich auch Barnabas immer wieder aufmerksam. Barrieren sind auch in den Kanzleien, in die er geht. Es gibt also auch Barrieren, die er passiert. Und sie sehen nicht anders aus als die, über die er noch nicht hinweggekommen ist. Und es ist auch deshalb nicht von vornherein anzunehmen, dass sich hinter diesen letzten Barrieren wesentlich andere Kanzleien befinden als jene, in denen Barnabas schon war. Nur eben in jenen trüben Stunden glaubt man das. Und dann geht der Zweifel weiter. Man kann sich gar nicht wehren.